Ja, guten Abend an alle, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Schön, euch zu sehen. Wir sind im ersten Buch Mose, in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern und Jakob, ihrem Vater. Und wir befinden uns in der Geschichte in Kapitel 42. Josef ist ein Mann, wenn wir uns sein Leben anschauen, dann, ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch sagen kann und darf. Es hört sich vielleicht komisch an, aber in Wirklichkeit ist es ja auch so. Es ist eigentlich, glaube ich, schon immer noch so, dass wir manche Menschen bewundern, weil sie, und warum bewundern wir Menschen? Meistens bewundern wir sie deswegen, weil sie eine besondere Gabe haben. Josef war jemand mit einer besonderen Gabe. Und diese besondere Gabe, die war es auch, die ihn am Ende zu dieser hohen Aufgabe geführt hat. Und so ist es immer auch bei Gott. Er gibt besondere Gaben für besondere Aufgaben. Die Gaben sind nicht Selbstzweck, sie sind nicht dafür da, um denjenigen, der die Gabe empfängt, groß zu machen, sondern sie ist dafür da, damit derjenige, der die Gabe bekommt, den Dienst, der damit verbunden ist, ausüben kann. Und Josef hat eine krasse, große, universale Aufgabe empfangen. Er soll die weltweite Hungersnot managen. Das, was heute so abgeht, ne, wenn dann irgendwie der Weltklimarat sich trifft oder, ne, die sollen jetzt Lösungen erarbeiten für, ne, und sie gehen von Konferenz zu Konferenz und versuchen sich zu einigen und irgendwie einen Weg zu finden, wie man der ganzen Katastrophe Herr werden kann, und finden es nicht, schaffen es nicht. Der Pharao hat aber einen Mann gefunden, der erstens in der Weisheit, durch die Weisheit oder mit dem Geist Gottes erfüllt war und durch diesen Geist Gottes Weisheit hatte. Weisheit hatte zu verstehen, was Gott zu sagen hat, was Gott will, was Gott vorhat. Der einen Blick in die Zukunft werfen konnte, einen Blick, wie heute auch viele Forscher versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, und dennoch wissen wir nicht, was morgen ist. Alle Zukunftsvorhersagen sind Schall und Rauch. Wenn morgen irgendwie, was weiß ich, mehrere riesige Vulkane ausbrechen und dann plötzlich die ganze Atmosphäre von der Asche dicht ist, dann haben wir statt einer Erderwärmung eine Abkühlung. Das haben wir alles nicht in der Hand, das wissen wir doch alles gar nicht, was kommt morgen. Aber Josef hatte die Weisheit. Er konnte diese Träume, die Gott dem Pharao gegeben hat, deuten. Er hatte den Schlüssel für diese Träume. Und er hat nicht nur den Schlüssel für diese Träume, sondern Gott hat ihm auch die Weisheit gegeben, die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und noch mehr, Gott hatte ihn vorbereitet durch die Dienste, die er so getan hat, durch das praktische Dienen im Haus seines Vaters, im Haus von Potiphar, im Haus des Gefängniswärters, im Gefängnis. Er hat ihn vorbereitet darauf, ein guter Organisator zu sein, und so spielen übernatürliche und natürliche Gaben, die Gott gegeben hat, ihm gegeben hat, wirken zusammen zu einem Gesamtpaket, was ihn befähigt, dann diese Aufgabe, die ihm der Pharao dann übergibt, auch auszuführen. So, dass tatsächlich genügend gesammelt wurde, damit in der Hungersnot die Menschen nicht verhungert sind, sondern dass das ganze Land und darüber hinaus alle Länder, die davon auch betroffen waren, letztendlich, wie der Schreiber hier sagt, wie Mose sagt, die ganze Erde, die ganze bekannte, bewohnte Erde sozusagen, die davon betroffen waren, sie kamen alle nach Ägypten. Ja, das eine Flüchtlingswelle überrollte Ägypten, weil es nur noch in Ägypten Brot gab. Das Horrorszenario für die Deutschen schlechthin. Ja, Deutschland ist gesegnet, wir sind reich, wir haben alles und alle kommen zu uns, um was abhaben zu wollen vom Kuchen. Das passierte damals in Ägypten. Und Gott hatte das so geplant. Und in seinem Plan war sogar eingebaut, dass die Leute von den verschiedenen Ländern dorthin kamen. Denn er wollte Jakob und seine Familie nach Ägypten verpflanzen. Es war sein Wille. Migration war der Wille Gottes. Für uns ist das immer das schlimmste Übel schlechthin. Und es war nicht eine Migration aus Freiwilligkeit. Nicht, weil die sich gedacht haben, Mensch, das ist ja toll, dass wir noch nach, also nach Ägypten wollte ich schon immer mal, das ist doch so ein tolles Land. Na? Nein, der Hunger hat sie getrieben. Das werden wir heute lesen. Also Gott hatte ihm eine große Gabe gegeben. Wir bewundern Josef. Wir denken, wow, das ist ein Mann, der hatte solche großen Gaben und der hat solche großen Fähigkeiten. Und dann hat er die dann auch ausgeübt als zweiter Mann im Reich. Der ist so erfolgreich, dieser Mann. Ja. Wir vergessen oft, welchen Weg er da bis dahin gehen musste, wie dieser Weg steil bergab ging. Wie gesagt, bis ins Gefängnis hinein. Wir vergessen die ganze Leidenszeit, seine besten Jahre, die Jahre seiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit. Er hat sie in Gefangenschaft, in Sklaverei verbracht. Im Land seines Elends, wie er dann auch sagt. Und wir vergessen oder blenden oft auch aus, dass Josef in noch größerer Weise zu bewundern ist. Denn die Gabe, die er hatte, die machte ihn nicht hochmütig, sondern die hielt ihn demütig. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Auch in seinem Erfolg war er gottesfürchtig. Auch in seinem Erfolg ließ er sich nicht hinreißen dazu, gegen Gott zu sündigen, seine Machtposition auszunutzen. Sondern er blieb Gott treu. Du findest bei ihm nicht nur die großen Gaben, sondern du findest auch Frucht des Geistes. Ja, wo alle anderen über die Grenzen hinausgegangen sind, in seiner Position, ist er treu geblieben. Und das zeichnet ihn aus. Das macht ihn zum Vorbild in jeglicher Hinsicht. In dem Sinne ist er auch ein Stück Typus, ein sozusagen ein Vorläufer von Christus. Du kannst Jesus in ihm sehen. Du kannst Jesus sehen in seinem Leiden, in seinem Leidensweg. Ungerechtfertigterweise muss er leiden. Und dann auf seinem Tiefpunkt, auf dem Tiefpunkt seines Leidens wird er aber erhöht. Jetzt gehen wir in Kapitel 42 hinein und jetzt findet sozusagen diese Verbindung wieder statt. Also Josefs Geschichte, wie sie jetzt bisher beschrieben wurde, da ist die Familie, seine Familie ganz aus dem Blick geraten. Wir finden aber, dass es bei Josef immer noch im Gedächtnis ist, denn er spricht über das Haus seines Vaters, als sein erster Sohn geboren wurde. Das ganze Haus meines Vaters hat Gott mich vergessen lassen. Der Schmerz um die verlorene Familie, der Schmerz um, ja, den er erleben musste, so ausgegrenzt, so weggestoßen worden zu sein. All das hat Gott ihn vergessen lassen durch den großen Segen, den er ihm jetzt schenkt in dieser Zeit der Erhöhung nach der Erniedrigung. Und jetzt lesen wir weiter in Kapitel 42. Die ganze Welt macht sich auf, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Und er sagte, siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, es soll ihm kein Unfall zustoßen. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Also Gott lässt diese Hungersnot auch über Kanaan kommen, das verheißene Land. Wie gesagt, weil er einen Plan hat, weil er Jakob und seine Familie am Ende nach Ägypten bringen will. Er will die Familie wieder zusammenbringen. Das Volk Gottes, es soll zusammen sein. Das ist Gottes Plan, auch für die Ewigkeit. Das Volk Israel zusammengeführt wird. Die verschiedenen Stämme, die sich zerteilen. Schon hier, gleich als die verschiedenen Stämme sozusagen noch gar nicht gibt, als sie nur in 12 verschiedenen Brüdern bestehen, sind sie schon zerteilt. Sind sie nicht eins. Aber Gott will das, was zusammengehört, zusammenbringen. Sein Geist macht aus dem, was zertrennt ist, eins. Im Epheser steht, dass Christus unser Friede ist. Dass er durch sein Kreuz Frieden gemacht hat. Frieden nicht nur zwischen uns und Gott, sondern auch Frieden untereinander. Er sagt, er hat den Zaun niedergerissen, der zwischen den Juden und den Heiden war. Sodass wir alle in einem Leib zusammengefügt sind. Geschwister, und heute ist es auch so, der Leib Christi ist so zerteilt. Wir sind so getrennt, geteilt untereinander. Wir können es uns mit manchen Geschwistern sehr schwer vorstellen, in einem Raum zu sitzen und gemeinsam den Herrn anzubeten. Das können unterschiedliche Gründe haben, angefangen von persönlicher Sünde bis hin zu sehr heftigen Auseinandersetzungen, was die Lehre angeht, wo Irrlehren sich breit machen. Am Ende wird Gott aber dieses Wunder tun. Er wird alle seine Kinder, und er weiß, wer seine Kinder sind. Er weiß, wer aus dem Geist geboren ist. Er wird alle seine Kinder in die Luft entrücken und sammeln. Und sie wird die eine wunderschöne, wunderbare Braut Christi sein. Wir werden alle zusammen den Herrn anbeten. Dieses Wunder wird Christus tun. Und er fängt es jetzt schon an. Er betet, er hat darum gebetet. Er hat gebetet, mach sie eins, Vater. Mach sie eins. Und er ringt mit uns. Er sagt, bewahrt die Einheit des Geistes. Bemüht euch darum, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit kannst du nicht machen, du kannst sie nicht herstellen, du kannst sie nicht schaffen. Das schafft der Heilige Geist, die Einheit bewirkt der Heilige Geist. Aber du kannst sie zerstören. Du kannst sie kaputt machen. Unser Ringen sollte sein, dass wir die Einheit des Geistes bewahren. Und das ist viel Arbeit. Paulus spricht, befleißigt euch, bemüht euch. Das ist Mühe, das ist Arbeit. Das kostet eine Menge Schweiß sozusagen. Das kostet eine Menge Herzblut. Das kostet eine Menge Schmerzen. Das kostet eine Menge, man muss eine Menge tun. Paulus sagt in derselben Stelle in Epheser 4, ertragt einander in Liebe. Sich aushalten. Nicht hinschmeißen. Nicht abhauen. Sondern dranbleiben. Das ist eine schwere Aufgabe. Aber das ist Gottes Ziel. Er will sein Volk sammeln. So steht es auch oft bei den Propheten. Ich werde mein Volk sammeln aus allen Völkern, in die ich sie zerstreut habe. Gottes Herz, Gottes Ziel, Gottes Sehnsucht ist, sein Volk zu sammeln, zusammenzuführen. So führt er hier die Brüder zusammen, so führt er hier die Familie von Jakob, das werdende Volk Israel zusammen, wo sie zerteilt sind. Wo die Brüder sozusagen diese Teilung herbeigeführt haben, indem sie ihren Bruder verkauft haben. Aber es ist nicht nur diese äußere Zusammenführung. Wir werden jetzt einige Kapitel vor uns haben. Gott nimmt sich unheimlich viel Zeit für diese Geschichte der Sammlung, der Zusammenführung dieser Familie. Das geht nicht mal eben so. Ja. Und sie kamen nach Ägypten und sie sagten sich Hallo und dann waren sie wieder alle zusammen. So einfach geht das nicht. Da ist viel passiert. Die Zerstörung ist groß, die die Brüder angerichtet haben in der Familie. Das lässt sich nicht mal eben so mit dem Schnipsen beseitigen. Diese Zusammenführung, die braucht viel Zeit, viel Kraft, viel Weisheit. Und wie gesagt, es fängt damit an, dass eine Not da ist bei den Brüdern. Da ist ein Hunger da. Wir sind oft nicht bereit, uns zu versöhnen. Wir sind nicht bereit, den Weg zu dem anderen hinzugehen. Wir sind nicht bereit. Da muss erst eine große Not in unser Leben kommen, bevor wir dir dann diesen Schritt tun. Und Gott lässt das hier zu, weil er sein Ziel, sein Plan es ist, die Versöhnung. Sie ziehen also nach Ägypten und sie lassen Benjamin zurück, weil Jakob sagt, den gebe ich nicht her. Das ist mein wertvoller kleiner Benjamin, der war wahrscheinlich noch ein sehr junger Mann hier an dieser Stelle. Er wollte ihn nicht hergeben. Er war der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel, der ihm geblieben war. Josef war nicht mehr, er war tot, so wie er dachte. Und er wusste ganz genau, irgendwas, die Brüder, die sind nicht die anderen Jungs, die sind nicht koscher. Und denen wollte er Benjamin nicht mitgeben. So ziehen sie zu zehnt dorthin und kommen dort an. Jetzt geht's weiter in Vers 6. Und Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, warfen sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Das war die übliche Form, wie man dem Machthaber Ägyptens begegnet ist. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter, die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Also während sich das Ganze hier abspielt, also die Brüder kommen, sie werfen sich nieder, erkennt Josef seine Brüder und er muss an seine Träume denken. Und er denkt, krass, das hätte ich nie gedacht, Gott, dass diese Träume sich so erfüllen werden. Er ist jetzt mittlerweile 37. Und vor 20 Jahren hat er diese Träume. Ja. Und jetzt erfüllen sie sich. Aber wisst ihr, das, was er im Herzen hat, das wird hier noch nicht so ganz deutlich. Hier wird nur gesagt, er spricht hart mit ihnen, er stellt sich fremd. Und wir denken so, das ist komisch. Warum macht Josef das? Man könnte so verschiedene Erklärungen spekulieren. Man könnte sagen, ja, der will sich jetzt rächen an seinen Brüdern. Ne? Der will die irgendwie zappeln lassen. Aber ich glaube, wir werden vielleicht noch im Verlauf des Kapitels sehen, dass, was ihn eigentlich treibt, was eigentlich deutlich wird, dann auch im Verlauf der Geschichte, was ihn eigentlich treibt. Aber er stellt sich erstmal fremd, er stellt sich auch hart, er gibt sich nicht zu erkennen. Interessant ist das auch in Bezug auf die Ähnlichkeit Josefs mit Christus. Auch Christus hat sich nicht gleich zu erkennen gegeben. Einerseits in seinem irdischen Wirken haben die Menschen ihn nicht gleich erkannt. Er hat nicht gleich rumposaunt und gesagt, hallo, guck mal alle her, ich bin der Christus. Nein, als böse Geister sagen, hier, das ist der Christus, hat er sie nicht reden lassen. Aber auch wenn Menschen ihn erhoben haben, hat er gesagt, nein, redet nicht drüber. Und selbst in seiner Auferstehung, wir denken an die Geschichte von den zwei Jüngern, die nach Emmaus gegangen sind. Was macht Jesus? Er gibt sich nicht gleich zu erkennen. Er stellt sich so, als ob er ein fremder Wanderer ist. Weil er ein größeres Ziel hat. Wir sehen das auch in seinem irdischen Weg, dass er sich fremd oder unwissend stellt. Er gibt etwas vor, was er nicht wirklich ist. Als die 5000 da waren, die Hungrigen, ne, sagt er, ja, Jungs, ne, was machen wir nun? Was sollen wir machen? Johannes sagt dann, schreibt dann in seinem Evangelium, er wusste aber, was er tun wollte. Er machte das nur, um sie zu prüfen. Manchmal ist es so, dass Gott uns nicht alles zeigt, alles offenbart, dass er uns zappeln lässt. Und er hat sein Ziel damit, mit unserem Leben. Und wir müssen das aushalten. Wir müssen da durch. Am Ende werden wir aber die Gesegneten sein. Ich sag's euch, auch die Brüder werden die Gesegneten sein. Aber es ist wichtig, dass sie diese Zeit haben, wo sie geprüft werden, wo sie diese Spannung aushalten müssen. Und auch Josef, auch er muss die Spannung aushalten, denn für ihn ist es auch schwer. Also, er tut also den misstrauischen Verwalter des Königs hier und sagt, ich kenne euch, ihr seid Kundschafter, ihr wollt hier ihr kommt nur unter einem Vorwand, ihr seid hinterlistig. Und indirekt sagt er den Brüdern eigentlich, wer sie sind. Denn er weiß, wer sie sind und wie sie sind. Er kennt ihre Hinterlist, wie sie ihren Vater getäuscht haben. Ah, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Er kennt ihre Hinterlist. Und so konfrontiert Josef sie indirekt mit der Wahrheit. Sie aber sagten zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle, Söhne eines Mannes sind wir, redliche Männer sind wir. Wie das in den Ohren Josefs geklungen haben mag. Ihr Heuchler. Deine Knechte sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen seid ihr gekommen. Er bleibt hart, um noch mehr aus ihnen rauszukitzeln. Da sagten sie, 12 an der Zahl sind deine Knechte, Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben und der eine, er ist nicht mehr. Da sind wir an dem Punkt. Er kitzelt das alles aus ihnen raus und sie kommen an den Punkt, wo sie auch von Josef sprechen. Komisch, ne? Sie hätten ja auch sagen können, wir sind 11 Brüder. Ne? Aber irgendwie kommen sie an dieser Stelle, ne, sie werden so getrieben davon, dass sie die Wahrheit sagen, dass es aus ihnen herausplatzt, dass sie 12 Brüder sind. Jakob wird sie später auch damit, darüber mit ihnen schimpfen, dass sie das ausgeplaudert haben. Das hätten sie doch nicht machen müssen. Aber sie fühlen sich so ertappt, sie fühlen sich so ausgeforscht und in diesem Drang jetzt diesem Verwalter dazu zeigen, dass sie nun redliche Männer sind, sagen sie tatsächlich die Wahrheit. Und auch über Josef wagen sie nicht zu lügen. Sie sagen, er ist nicht mehr. Also sie sagen nicht, er ist tot. Josef aber sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden. So wahr der Pharao lebt, ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder holt. Ihr aber bleibt gefangen. Und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam. Am 3. Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes, dann sollt ihr leben. Ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams, ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Josef tritt sehr hart auf. Er nimmt sie in Gewahrsam 3 Tage ins Gefängnis. Er sagt, ihr müsst alle hier bleiben, nur einer von euch darf hinziehen und den Bruder holen. Nun nach diesen 3 Tagen erweist er sich sozusagen als gnädig. Er zeigt seine weiche Seite. Er zeigt ihnen, ich bin ein Mann, der Gott fürchtet. Also werde ich diese Strafe euch erleichtern. Ich habe Mitleid mit euch. Das sind die 2 Herzen in seiner Brust. Das eine Herz ist tatsächlich das Herz des Richters, der zu Gericht sitzt über die Brüder, über ihre bösen Taten, über ihre Heuchelei, über ihre Boshaftigkeit, über ihre Hinterlist. Und dieses Böse muss gerichtet werden. Und auf der anderen Seite ist in Josef aber auch der liebende Bruder, der die Not seiner Brüder sieht und der sich ihrer erbarmen will. Das sehen wir jetzt vor allen Dingen in den nächsten Versen. Vers 21, da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen, aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, was sie sagten, denn der Dolmetscher war inzwischen ihnen. Also er redete mit einem Dolmetscher mit ihnen, ne, sodass sie dachten, der Junge versteht kein Hebräisch hier. Ne. Und dann haben sie auf Hebräisch gesprochen miteinander, aber Josef hat natürlich jedes Wort verstanden. Wie reagiert Josef darauf, was er hier hört? Er wandte sich von ihnen ab und weinte. Er ist tief betroffen. Er hört aus dem Munde seiner Brüder etwas, was er vorher nicht kannte. Da ist Reue. Da ist eine Seelennot. Eine Last, die Schuld lastet auf ihn. Immer noch. Sie haben es nicht vergessen. Sie sind nicht so kaltblütig, wie sie damals waren. Heute nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie dazu gebracht hat, was ihr Herz weich gemacht hat, ob es das Leiden ihres Vaters war, möglicherweise. Auf jeden Fall sind sie verfolgt von dieser Schuld und sie merken, jetzt holt uns diese Schuld ein. Obwohl sie keine Ahnung haben, was da vor sich geht, dass der Mann, dieser harte Mann, dem sie gegenüberstehen, tatsächlich ihr Bruder ist. Ja, sie sind bewegt. Und das ist so schön, wie wir das hier, wie sie sich offenbaren. Sie sprechen von der Seelenangst ihres Bruders. Oh Mann, er hat uns so angefleht und wir waren so gnadenlos. Und das bewegt Josef tief. Er muss weinen, er muss sich zurückziehen, wandte sich ab, weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Warum nimmt er gerade Simeon? Ich kann mir vorstellen, dass er Ruben nicht auswählt, weil Ruben, der Älteste, sich tatsächlich noch intensiv für seinen Bruder eingesetzt hatte. Oder weil er eben der verantwortliche älteste Bruder ist. Keine Ahnung. Ganz genau wissen wir es nicht. Auf jeden Fall nimmt er sich Simeon, den Zweitältesten, band ihn vor ihren Augen und Josef befahl, ihre Gefäße mit Getreide zu füllen und ihr Geld jedem in seinen Sack zurückzulegen und ihnen Wegzehrung auf den Weg mitzugeben. Und man tat ihnen so. Dann luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und zogen davon. Josef ist so, er segnet sie so sehr. Er gibt ihnen ihr Getreide, aber er gibt ihnen auch ihr Geld mit. Das, was sie eigentlich bezahlt hatten für das Getreide. Und er gibt ihnen auch noch Wegzehrung. Als nun einer seinen Sack öffnete, um seinem Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld und siehe, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden. Siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Und sie kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm alles, was ihnen widerfahren war und sagten, der Mann, der Herr des Landes, redete hart mit uns und behandelte uns wie Kundschafter des Landes. Wir sagten zwar zu ihm, redliche Männer sind wir sind keine Kundschafter. 12 Brüder sind wir, Söhne unseres Vaters. Der eine ist nicht mehr und der Jüngste ist heute bei unserem Vater im Land Kanaan geblieben. Aber der Mann, der Herr des Landes, sagte zu uns, daran werde ich erkennen, dass ihr redlich seid. Einen eurer Brüder lasst bei mir, nehmt das Getreide für den Hunger eurer Häuser und zieht hin. Aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so werde ich erkennen, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redliche Männer seid. Dann werde ich euch euren Bruder wiedergeben und ihr könnt das Land durchziehen. Und es geschah, als sie ihre Säcke leerten, siehe, da hatte jeder sein Geldbündel in seinem Sack. Und sie sahen ihre Geldbündel, sie und ihre Vater, und sie fürchteten sich. Warum haben sie Angst, als sie das Geld sehen? Ja, sie denken wahrscheinlich, wenn das entdeckt wird, oder das ist, sie können sich das nicht wirklich erklären, sie haben nur Angst, dass sie am Ende als Diebe irgendwie angesehen werden, dass sie das geklaut haben. Ihr seht, was ein schlechtes Gewissen alles bewirkt. In allem bekommt man Angst. Das schlechte Gewissen bewirkt Angst. Schon bei Adam und Eva war es so. Ich versteckte mich vor dir, Gott, weil ich nackt bin. Ich habe Angst, von Gott gesehen zu werden, weil ich nichts habe, wohinter ich meine Schuld verstecken kann. Ich muss mich verstecken vor Gott. Und in allem und jedem ist die Angst unterschwellig da, entdeckt zu werden. Diese Angst, wenn dann plötzlich rechts neben einem das Polizeiauto hält. Und man denkt so, habe ich alles richtig gemacht? Ich weiß nicht. Man wird plötzlich so angespannt. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Das alles kommt über mich. Jakob ist hier ein verzweifelter, tief getroffener, verletzter Mann. Er ist nicht souverän in dem Ganzen. Er hat das immer noch nicht verarbeitet, dass er seinen Sohn verloren hat. Obwohl das schon 20 Jahre her ist. Es bewegt ihn immer noch. Es ist immer noch eine Last auf seiner Seele. Der Verlust eines tiefen, lieben Menschen kann einen Menschen so lange beschäftigen, so lange niederdrücken. Und natürlich ist es noch mehr als nur der Verlust von Josef, sondern es ist natürlich die ganze geistliche Schuld, die dahinter steckt, die letztendlich auch die Brüder unfähig macht, ihren Vater auf rechte Weise zu trösten. Sie kriegen das nicht hin. Wie kann man auch? Sie wissen ja, was passiert ist. Der einzige wirkliche wahre Trost wäre eine Aufdeckung des Ganzen, wenn das Ganze ins Licht kommt und wenn dann Vergebung und Versöhnung stattfinden kann. Erst dann kann wirklicher Friede einkehren. Aber dazu sind sie nicht in der Lage. Und deswegen lässt Gott das alles geschehen, lässt Gott das alles über sie kommen, wie sie sagen. Weil er nicht möchte, dass sie verloren bleiben. Er möchte nicht, dass ein Mensch verloren bleibt, sondern dass alle zur Buße kommen. Er möchte, dass diese Jungs zur Buße kommen, dass sie zur Umkehr kommen, dass sie frei werden, dass die Familie frei wird, dass Versöhnung, Heil, Leben in dieser Familie, in diesem Volk ist. Und nicht, dass Schuld das Leben, die Vergangenheit, das Leben aller dieser in der Familie bestimmt. Vers 37, jetzt dieser Versuch von Ruben, seinen Vater da herauszureißen aus dieser vollkommenen Hoffnungslosigkeit. Da sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir wiederbringe. Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen. Ruben hatte es sich mit seinem Vater auf ganz schlimme Weise verscherzt. Er hat seine Nebenfrau ist mit ihr ins Bett gestiegen. Seine Stiefmutter sozusagen. Und er war bei seinem Vater unten durch. Und Ruben versucht immer wieder, so diese Position wieder zurückzuerlangen. Aber er ist so fleischlich darin. Er versucht sein Bestes, aber das Beste ist nicht genug. Nur sein Bestes geben heißt nicht, es gut meinen heißt nicht, es gut machen. Das, was er hier macht, ist, er bietet, und das ist verrückt, er bietet seine beiden Söhne sozusagen als Pfand an, wenn ich dir Simeon nicht zurückbringe, also Benjamin und Simeon, dann kannst du meine beiden Söhne an dieser Stelle töten. Das heißt, dass Jakob nicht nur seine zwei Söhne nicht wieder bekommt, sondern auch noch zwei Enkel verliert. Wie idiotisch ist das denn? Und Jakob geht auch nicht drauf ein. Es hat keine Wirkung, dieses Angebot. Es tröstet nicht, es ermutigt Jakob nicht, seinen Benjamin ziehen zu lassen mit den Brüdern. Das hilft nichts an dieser Stelle. Jakob sagte, Vers 38, mein Sohn zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Man sieht auch die Verhärtung in Jakobs Herz. Er sagt, er allein ist übrig geblieben, als ob die anderen Brüder gar nicht seine Söhne sind. Ja. Menschen können, die verhärtet sind in ihrem Schmerz, die können sehr unbarmherzig und hart sein gegenüber anderen. Und Jakob ist sehr hart hier. Er sagt, er allein ist übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen. Ich würde sterben vor Kummer. Wir sehen hier auch, Jakob ist schwach. Er wird hier Jakob die ganze Zeit genannt, mit seinem weltlichen Namen, wenn man so will. Er hat ja von Gott einen neuen Namen bekommen. Israel ist sein Name. Er zeigt sich hier aber nicht als Gotteskämpfer, sondern er hängt mit seiner Seele an seinem Sohn. Und er macht sein Leben fest an dem Wohl seines Sohnes Benjamin. Und wenn der stirbt, dann sterbe ich auch vor Kummer. Wir sollen nicht mit unserem Herzen an Menschen hängen, auch wenn es liebe Menschen sind, die Gott uns als Verwandte, als Nächste anvertraut hat, sollen wir unser Herz doch nicht und unser Leben nicht an sie hängen. Unser Herz soll am Herrn hängen und nicht an Menschen. Wir sehen also eine dramatische Geschichte hier. Und es scheint erstmal in einer Sackgasse zu enden. Simeon ist bei Josef. Jakob ist nicht bereit, seinen Benjamin mitzusenden mit den Brüdern. Das Ganze scheint nicht weiterzugehen. In dem Ganzen sehen wir, dass Gott möchte, dass wir zur Buße kommen. Gott möchte die Familie zusammenführen. Er will, dass wir in Versöhnung leben. Er möchte Frieden schaffen. Frieden zwischen uns und Gott. Reinigung des Gewissens. In diesem Kapitel sieht man so deutlich, wie ein belastetes Gewissen spricht und aussieht und handelt. Und Gott will dich aber befreien von einem bösen Gewissen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast wegen irgendetwas, Gottes Wort sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Ich möchte euch ermutigen, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen und ihr habt irgendetwas, was euch auf der Seele liegt, dann bekennt eure Sünde. Ihr könnt es alleine für euch machen, vor dem Herrn. Ihr könnt es auch mit einem Bruder oder mit einer Schwester zusammen machen. Ich kann euch dazu ermutigen, denn es hat eine besondere Kraft, weil Gottes Verheißung darüber steht. Er sagt, bekennt einander nun die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, gerettet werdet. Gerettet und geheilt auch von dem bösen, schlechten Gewissen. Denn du darfst den Zuspruch Gottes empfangen. Deine Sünde ist dir vergeben. Er hat am Kreuz dafür bezahlt. Er hat sein Blut dafür vergossen, dass du nicht mehr unter einem schlechten Gewissen leben musst. Und dass du dann auch deinem Bruder, gegen den du gesündigt hast, oder deiner Schwester, ins Auge schauen kannst, dass du ihm die Hand reichen kannst, dass du Versöhnung erleben darfst wieder. Er ist unser Friede. Er hat Frieden gemacht durch sein Kreuz. Lasst uns doch nicht das Opfer Jesu umsonst sein lassen. Lass uns doch jetzt schon in Versöhnung leben als die vereinte Familie Gottes, wie wir es in Ewigkeit auch sein werden und genießen werden. Gott möchte nicht, dass wir so leiden wie diese Familie, die wir hier sehen in ihrem Leiden, sondern er möchte, dass wir zu der Versöhnung kommen. Dafür ist Christus gestorben. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, weil du uns so liebst, weil du möchtest, dass deine Kinder ja eins sind mit dir und miteinander. Herr, und das ist das Liebesmahl, was wir feiern. Du hast dich mit deinen Jüngern hingesetzt und hast dieses Mahl mit ihnen gefeiert und hast gesagt, esst, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch ist. Trinkt von diesem Kelch, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, was vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Danke, Vater, dass du uns auch heute Abend einlädst und sagst, kommt her, esst, trinkt. Nehmt die Vergebung in Anspruch. Lasst euch reinigen. Lasst euch versöhnen mit mir. Versöhnt euch miteinander. Ich will euch meinen Frieden geben. Amen.